Ein Mann stieg in ein Segelboot, um über den Ozean zu fahren, zu segeln. Und als er seine Kabine betrat, entdeckte er, dass er seine Kabine mit einem anderen Mann teilen sollte. Nachdem er sich umgeschaut hatte, ging er aus seiner Kabine und ging zu dem Kapitän und sagte: Entschuldigung, können Sie bitte meine goldene Uhr und meine Wertsachen hier im Safe des Schiffes irgendwo verwahren? Normalerweise würde ich das nicht tun, sagte der Mann, aber in diesem Fall ist es etwas anderes. Als ich in meiner Kabine war, entdeckte ich, dass ich die andere Koje mit jemandem teilen sollte. Aber der Mann, der mit mir dieses Zimmer teilt, sieht nicht so vertrauenswürdig aus. Der Kapitän sagte: Das ist überhaupt gar kein Problem. Sie können mir gerne Ihre Wertsachen geben, ich verwahre sie. Übrigens, der Mann, von dem Sie gerade sprechen, der war gerade auch hier aus denselben Gründen. In Matthäus 7, 1 bis 5 sagt Jesus: Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du: Mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Der Titel meiner Predigt lautet: Verurteile nicht. Ich bin ein bisschen heiser. Ihr könnt ja für meine Stimme mitbeten. Danke, Alex. Eine bekannte Zeitung veröffentlichte vor einigen Jahren eine Umfrage unter jungen Leuten. Und in dieser Umfrage, diese Umfrage ergab, dass 87% der jungen Nicht-Kirchenbesucher, die evangelikalen Christen, also unsere Kreise, für verurteilend halten. Also 87% der Jugendlichen finden, dass wir verurteilend sind. Die meisten Menschen mögen keinen Streit und sie mögen es nicht, kritisiert zu werden, insbesondere wenn Christen kritisieren. Und dann holt man so ganz, ganz vorsichtig die Geschichte von der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, in Johannes 8 heraus. Jesus sagte dort: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und man sagt, also wir sollen nicht verurteilen, wir sollen nicht richten. Jesus hat es ja auch nicht getan. Wisst ihr, richtet nicht oder verurteilt nicht, gehört wahrscheinlich zu den berühmtesten Versen in der Bibel. Und der Grund dafür liegt vermutlich in zwei Annahmen in unserer Kultur. Die erste Annahme ist: Religion oder Glaube ist Privatsache. Das, was ich glaube, das geht ja niemandem erstmal was an. Das ist meine Sache. Also rede du mir nicht rein in meinen Glauben. Die zweite Annahme ist: Moral ist relativ. Du hast gar kein Recht, zu mir zu kommen und mir zu sagen, was richtig und was falsch ist. Ich meine, wo kommen wir dahin, wenn wir sagen, was falsch ist? Und leider wird diese Überzeugung zunehmend unter Christen populär. Laut einer weiteren Umfrage sind immer mehr Christen der Meinung, und jetzt hört mal zu, dass es falsch ist, wenn deine Überzeugung die Gefühle von jemand anderen verletzen. 15 Verse weiter sagt Jesus, wir sollen uns vor falschen Propheten in Acht nehmen. Also wie sollen wir uns vor falschen Propheten in Acht nehmen, vor der Botschaft, wenn wir uns kein Urteil über diese Leute
erlauben dürfen und den sie teilweise sogar auch nicht verurteilen. Also wie funktioniert das? Nein, wir möchten ja nicht die Gefühle dieser Leute verletzen. Ich frage mich ernsthaft, wie viel von denen, von dem Evangelium übrig bleiben würde, wenn wir alles wegnehmen würden, was die Gefühle von Leuten verletzt hat. Jesus hätte vermutlich den Jüngern niemals die Füße gewaschen. Die wollten es nicht. Die wollten es nicht. Und er tat es trotzdem. Jesus hätte Petrus nicht gesagt, dass er ihn verleugnen wird. Oh, nein, sowas hätte Jesus nie gesagt. Er verletzt doch keine Gefühle von Leuten. Er hätte Petrus nie mit dem Teufel in Verbindung gebracht, als dieser nicht wollte, dass er ans Kreuz geht. Das würde Jesus nie tun. Jesus hätte sich vermutlich auf die Zunge gebissen, als er den Unglauben seiner Jünger sah. Jesus hätte nie zugelassen, dass Maria und Martha weinen, als Lazarus starb. So etwas hätte Jesus nie getan. Wie kann er nur? Und Jesus wäre nie ans Kreuz gegangen, wenn man dieses Denken hätte, wie kann er denn das seiner Mama antun und seinen Freunden? Merkt ihr was? Und wenn wir das zu Ende denken, dann kommen wir an den Punkt, dass man niemandem mehr sagen darf, dass er ein Sünder ist und dass Jesus mit seinem Blut ans Kreuz gegangen ist und für unsere Sünden bezahlt hat. Und leider glauben das immer mehr Christen. Willkommen in der christlichen Welt. Zunehmend Christen glauben, Jesus hat das nicht getan. Das ist zu grausam. Und viele denken oder hoffen, dass Jesus eine allgemeine Akzeptanz jeglicher Lebensweisen und Überzeugungen belohnen wird. Und für manche ist das wie Musik in den Ohren. Ich darf machen, was ich will. Es ist daher sehr wichtig zu verstehen, was Jesus hier sagt und was das für unsere Beziehung bedeutet. Seid ihr alle da? Ihr seid so still. Das ist ein spannendes Thema, ein sehr herausforderndes Thema. Richtet nicht, sagt Jesus. Also wir steigen ein ins Bibelstudium. Richtet bedeutet Bewertung, Zensur, Verurteilen, Entscheiden, Bestimmen, Unterscheiden und Auswählen. Das Wort von Richten hat ein sehr breites Bedeutungsspektrum. So. Dürfen wir keinen Wettbewerb mehr beurteilen? Dürfen Vorgesetzte ihre Mitarbeiter nicht bewerten? Darf ich als Pastor kein Empfehlungsschreiben mehr erstellen, wenn jemand das vielleicht für seine Bewerbung braucht? Und darf eine Leiterschaft in einer Gemeinde negatives und sündhaftes, andauerndes Verhalten nicht verurteilen? Das sind die spannenden Fragen, die man sich stellt. Darf man das oder darf man das nicht? Und um das zu verstehen, muss man das größere Bild sehen. Wir müssen uns den Kontext anschauen. Die gesamte Bergpredigt, wir sehen es, Jesus legte immer den Fokus auf ein verändertes Herz. Und die Pharisäer legten den Fokus auf äußere Taten. Das ist immer der Unterschied. Bei Menschen, die wirklich Jesus nachfolgen, denen geht es um das Herz. Und andere, die versuchen fromm nach außen hin zu sein. Jesus ging es um eine Beziehung zum Vater und nicht um eine äußere Form von Religion. Er sagte, Mord und Ehebruch beginnt in den Gedanken und nicht erst in der Tat. Er sagt auch, dass wir unsere Versprechen halten sollen und nicht so wie die Pharisäer. Die Pharisäer haben nur ihr Versprechen gehalten, wenn sie es auf Gott bezogen oder sich auf Jerusalem beriefen. Und wenn sie diese Formel ausließen, dann hatten sie ein Hintertürchen und haben gesagt, okay, aber ich habe es nicht so gemeint. Ich hatte das mal in einer Predigt ein bisschen breiter ausgeführt. Jesus sagt, wir überprüfen unsere Motive und wir tun Dinge, nicht um von Menschen gesehen zu werden, anerkannt zu werden, geliebt zu werden, sondern wir tun Dinge, weil wir Gott lieben. Amen. Und in Kapitel 6 sprach Jesus über das Geben, Beten und Fasten und sagt, wenn ihr diese Dinge tut, tut es für Gott im Verborgenen und nicht, dass ihr von Menschen gesehen werdet. Er sprach darüber, dass wir uns keine Sorgen machen sollen und er sprach darüber, dass wir uns keine Schätze im Himmel sammeln sollen. Und in einem Kommentar heißt es folgendes, schaut mal. Wenn im christlichen Leben die Sorge unsere Lieblingssünde ist, dann ist das Richten unsere Lieblingsbeschäftigung. Sorgen sind Ausdruck eines Mangels an Glauben und Vertrauen in Gott. Das Richten entspringt einem Mangel an Liebe und Akzeptanz gegenüber anderen. Und dem Vater unser sagt Jesus, vergebt einander. Und wenn wir nicht vergeben, dann wird uns auch uns nichts vergeben. Mit anderen Worten, wenn wir die Sünden, die Menschen getan haben, vielleicht auch an uns getan haben, nicht vergeben, dann wird auch der Vater unsere Sünden nicht vergeben. Richten bedeutet, oder verurteilen, so wie Jesus, was Jesus sagt, Menschen zu verurteilen, anstatt ihnen zu vergeben. Richten oder ein ungerechtes Verurteilen, oder meint ein ungerechtes Verurteilen, eine ungerechte Kritik. Jesus, und jetzt ist ganz wichtig, Jesus spricht nicht von einer richtigen Beurteilung. Jesus spricht von einer falschen Verurteilung. Schaut, Oswald Chambers hat Folgendes gesagt. Die meisten von uns sind anderen gegenüber viel strenger als gegenüber sich selbst. Wir entschuldigen Dinge bei uns selbst, während wir bei anderen Dinge verurteilen, zu denen wir von Natur aus nicht neigen. Jesus sagt, wir sollen andere Menschen nicht herabsetzen, wenn sie nicht unseren Erwartungen entsprechen. Warum ist es falsch, andere zu verurteilen? Der erste Grund, den ich nennen möchte, ist, wir kennen nie alle Fakten einer Person. Wir kennen nie die ganzen Informationen und die ganzen Hintergründe. Wir können nicht ins Herz schauen, wer kann ins Herz schauen? Nur Gott kann ins Herz schauen. Schaut, in 1. Samuel 16, Vers 7 lesen wir, der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Der zweite Grund, warum es falsch ist, andere zu verurteilen, also falsche Verurteilung ist, wir sind in unserem gefallenen, schwachen, endlichen Zustand zwangsläufig immer voreingenommene Menschen. Wir sind nie objektiv. Wir urteilen auf Grundlage unserer begrenzten Perspektive und unseren wenigen Informationen. Und der dritte Grund ist, durch Verurteilung versetzen wir uns in eine Position, die uns nicht zusteht, die nur Gott zusteht, weil Gott ist der einzig gerechte Richter. Amen. Und wichtig ist, dass wir verstehen, was Jesus meint, sondern was Jesus nicht meint. Ihr sollt nicht richten, bedeutet nicht, naiv zu sein und kein Urteilsvermögen zu haben. Man müsste sonst ganz viel aus den Evangelien, aus den Briefen rausnehmen, wenn wir das so denken. Guckt in 1. Johannes 4, Vers 1 lesen wir, dass wir die Geister prüfen sollen. Also ich kann nur prüfen, wenn ich mir Gedanken mache, wenn ich Urteile fälle, wenn ich Entscheidungen treffe und sage, richtig oder nicht richtig. Ansonsten macht das doch überhaupt gar keinen Sinn. Jesus meint nicht, dass wir unsere Augen vor Betrug und Lüge und Mangel der Verantwortung im Leben verschließen sollen. Wenn wir zum Beispiel 1. Korintherbrief lesen, sehen wir eine Gemeinde, die ihre Verantwortung übernahm, dahingehend, dass sie eine Person, die in destruktiven, sündigen, anhaltendem Verhalten verurteilte. Oh, das gefällt uns heute gar nicht mehr. So ein Verhalten, das geht gar nicht. Da zieht sich alles in uns zusammen. Seien wir doch mal ehrlich, wenn wir solche Bibelstellen lesen. Ihr merkt, dass dieses Thema sehr viel zu tun hat für unser Miteinander und wie wir Gemeinde verstehen. Das hat sehr viel Anwendungsmöglichkeiten, eigentlich permanent, weil wir ständig und dauernd miteinander zu tun haben, uns begegnen und dann sagt der eine dies, der andere das, der andere denkt so, der andere lebt so, wie reagieren wir so? Ich weiß schon gar nicht, was ich sagen soll. Der eine ist schon verletzt, wenn ich ihn schon komisch angeguckt habe, wenn ich ihn nicht mal begrüßt habe, Wenn ich als Pastor nicht der war wie die letzte Woche, dann stimmt irgendwas nicht.
Die Gemeinde in 1. Korintherbrief übernahm die Verantwortung. Und wisst ihr, wenn wir sehen, wenn ein Ehepartner in missbräuchlichen Strukturen lebt, dann setzen wir uns für diese Ehe ein. Wenn Kinder im Mutterleib getötet werden, dann setzen wir uns für dieses Leben ein. Wir erheben unsere Stimme für dieses Leben. Wenn jemand seinen Partner oder seine Familie hintergeht, dann setzen wir uns für diese Familie ein. Wenn jemand falsche Prioritäten setzt, dann sprechen wir es an. Wenn jemand durch sein Verhalten sich und anderen schadet, dann setzen wir uns für diese Themen ein. Als Christen sind wir aufgefordert, einander bedingungslos zu lieben. Amen. Aber wir sind nicht aufgefordert, alles bedingungslos hinzunehmen. Dietrich Bonhoeffer hat etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt. Seelische Liebe liebt den anderen um seiner selbst willen, geistliche Liebe liebt den anderen um Christi willen. Ihr Lieben, hier findet eine megamäßige Verwechslung statt unter den Christen. Es gibt so viel seelische Liebe und so wenig geistliche Liebe. Seelische Liebe hält das Kreuz und das Blutvergießen von Jesus nicht aus. Geistliche Liebe sieht im Kreuz und in dem Blutvergießen die einzige Lösung für unser Problem der Sünde. Und es findet so viel seelische Liebe statt unter den Christen, unter den Kindern Gottes. Man liebt sich, aber man sagt kaum was, man übt kaum Kritik, man spricht kaum was, aber man hinterfragt kaum. Man will ja dem anderen nicht zu nahe treten. Aber geistliche Liebe, ihr Lieben, wie hat Jesus geliebt? Er hat für unsere Sünden mit seinem Blut bezahlt. Er stand nicht nur da und sagt, come on, ist okay, lass sie. Nein, er übernahm Verantwortung mit seinem Leben. Das ist ein völlig anderer Umgang, wie wir es manchmal erleben. Jesus ist nicht wegen uns ans Kreuz gegangen. Und was sage ich jetzt? Nein, Jesus ist wegen unseren Sünden ans Kreuz gegangen. Aber Jesus ist nicht für unsere Sünden ans Kreuz gegangen. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Wir müssen ganz genau differenziert Dinge betrachten. Amen. Und der Fehler, der in der Beziehung zwischen Gott und uns war, die Sünde, wurde nicht einfach stehen gelassen. Und wie oft, wie viel, lassen wir in unseren Beziehungen einfach Dinge stehen? Oh ja, ist ja seine Entscheidung. Ist ja ihre Entscheidung. Aber Jesus übernahm Verantwortung und bezahlte mit seinem Leben. Er ließ nicht einfach stehen. Er sagte, ich gebe mein Leben, damit du ewiges Leben hast. Damit du frei bist von deiner Sünde. Du selber schaffst es nicht, aber ich tue es für dich. Der Fehler, der zwischen Gott und uns war, ist weg. Die Sünde ist weg. Die Sünde wurde erledigt am Kreuz. Und ich habe es geliebt, oder ich liebe es immer wieder, mit meinen Kindern dieses Spiel, oder dieses Finde den Fehler zu spielen. Kennt ihr das? Du hast zwei Bilder, sehen beide gleich aus, aber ein Bild hat Fehler versteckt und die musst du finden. Kinder können sich ja manchmal tierisch aufregen, wenn sie diesen Fehler nicht finden. Ne? Schlimm jetzt, wenn du selber ihn nicht findest und sagst auch. Okay. Finde den Fehler. Wenn Jesus darüber spricht, dass wir einander nicht verurteilen sollen, dann spricht er von Menschen, die einen negativen und hochmütigen und misstrauischen Geist haben. Er spricht von Menschen, die dauernd auf der Suche sind auf Fehler bei anderen. Finde den Fehler. Und sie fühlen sich dadurch überlegen und sie meinen, sie sind dadurch etwas Besseres. Im Grunde genommen ist das einfach nur Ablenkung.
Das Ergebnis ist eine destruktive und verurteilende Haltung und eine Blindheit gegenüber den eigenen Fehlern. Und Jesus sagt, das ist Heuchelei. Und das ist im Kern das, worüber Jesus spricht. Diese Form von Heuchelei. Du schaust nicht auf dich, du schaust immer auf die anderen. Du beschäftigst dich nicht mit deinen Themen. Du sagst, Mensch, wie leben denn die anderen? Ja, wenn die anderen so leben, naja, dann ist ja, schau doch mal auf dich. Es geht um eine Haltung. Ihr Lieben, ist es eine Haltung, die eine, ich sag mal, besorgende Haltung, ich spreche jetzt nicht von sich Sorgen machen, richtig, sondern ein Besorgtsein. Es gibt ja auch ein positives Besorgtsein, oder? Ist nicht immer alles schlecht und schlimm. Besorgtsein um eine Person, dass diese Person sich gut entwickelt. Ich bin manchmal besorgt um meine Kinder. Das heißt nicht, dass ich mir Sorgen mache. Ich sorge für sie. Ich sorge mich, also nicht negativ, dass es ihnen gut geht. Und deswegen spreche ich Themen an. Setzt unsere Haltung die Menschen herab oder helfen wir ihnen damit? In Matthäus 7, Vers 2 sagt Jesus, denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Die Rabbiner pflegten zu sagen, Gott misst mit zweierlei Maß. Dem Maß der Barmherzigkeit und dem Maß der Gerechtigkeit. Und wir meinen manchmal, wir befinden uns im Maß der Gerechtigkeit. So wie wir urteilen, so wie wir Dinge sehen, aber wir vergessen dabei, dass uns manchmal Informationen, Hintergründe von Leuten fehlen. Eine Kassiererin eines Lebensmittelladens schrieb eine Zeitung an und beschwerte sich, dass Leute mit ihren Lebensmittelmarken Luxuslebensmittel kaufen. Die Kassiererin fuhr fort und sagte, also ich finde, alle, die mit Lebensmittelmarken Lebensmittel, solche teuren Produkte kaufen, sind alle faul und alle verschwenderisch. Kurze Zeit darauf wurde dieser Artikel veröffentlicht und eine Menge Leute meldeten sich zurück und darunter eine Frau, die schrieb Folgendes. Ich bin die Frau, die diesen teuren Kuchen gekauft hat. Als ich ihn gekauft habe, dachte ich mir, die Verkäuferin, die stellt mit mir gleich sonst etwas an, als ich ihren Blick gesehen habe. Was sie nicht wusste, war, dass der Kuchen für den Geburtstag meines kleinen Mädchens war. Es wird ihr letzter sein. Sie hat Knochenkrebs und wird wahrscheinlich in 6 bis 8 Monaten von uns gehen. Wenn wir eine heuchlerische, verurteilende Haltung einnehmen und andere Menschen richten, dann kann es passieren, dass es uns genauso entgegenschlägt. Wenn wir es versäumen, anderen Gnade zu erweisen, kann es passieren, dass uns dann, wenn wir Gnade brauchen, auch keiner da ist, der uns Gnade zeigt. Wenn wir mit dem Finger auf andere ständig zeigen, dann kann es passieren, dass wir Menschen, die kritiksüchtig sind, regelrecht anziehen. Wenn wir ungerechte Maßstäbe an andere anlegen, sollten wir uns nicht wundern, wenn andere ungerechte Maßstäbe an uns anlegen. Und wisst ihr, eine gute Predigt hat auch immer gute Bilder, um Dinge zu illustrieren. Jesus ist ein Meister der Kommunikation. Er ist ein Meisterprediger. Und Jesus sagt jetzt Folgendes, ab Vers 3. Warum regst du dich über den Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Ihr kennt den Vers, ne? Schon öfter gelesen. Jesus stellt sich eine Person vor, die ein Sägemehl oder ein Holzsplitter im Auge hat. Hattest du schon mal sowas im Auge? So ein Holzsplitter? Ich hatte schon mal einen Holzsplitter im Auge und ich musste zum Arzt, weil irgendwie es ging nicht weg und es hat richtig wehgetan. Jetzt stellt euch mal vor, ich sitze beim Arzt und der Arzt kommt rein mit einem Holzbalken vor seinen Augen, den er sich um seinen Kopf gemacht hat. Ist strange, oder? Aber Jesus gebraucht so ein Bild. Er spricht genau das an. Okay, jetzt sitze ich da und ein Arzt kommt rein mit so einem Holzbalken. Es wird noch besser. Der Holzbalken, von dem hier die Rede ist, ist nicht einfach so ein kleiner Balken. Der Holzbalken ist eigentlich ein Stützbalken eines Hauses.
Okay. Ja, jetzt stell dir mal vor, der Arzt kommt mit so einem Balken, geschnallt an seinem Kopf, herein. Ja? Und jetzt will er helfen. Das ist völlig absurd. Also das Bild, was Jesus hier gebracht hat, ist völlig übertrieben. Aber genau das will Jesus. Er übertreibt. Jesus übertreibt. Er macht es bewusst. Er sagt, schaut euch diesen Blödsinn doch mal an. Schaut euch das an, das geht eigentlich gar nicht. Wie kann jemand, der einen Stützbalken vor den Augen hat und selbst nicht in der Lage ist zu sehen, jemanden helfen, der auch gerade nicht sieht? Es ist unmöglich. Ja, mehr noch, es macht mehr kaputt. Versuch doch mal mit einem Balken vor den Augen jemanden einen Splitter aus den Augen rauszunehmen. Also im schlimmsten Fall stichst du jemanden das Auge aus. Vielleicht wirst du auch denjenigen eine Gehirnerschütterung verpassen, wenn du dich umdrehst. Wir haben unseren Kindern beigebracht, oder wir versuchen es, mit Stöcken aufzupassen. Wir versuchen es immer wieder. Wir waren gestern im Wald und man musste wieder einige Dinge neu kommunizieren und sagen, passt bitte auf mit den Stöcken, das kann ins Auge gehen. Deswegen halte ich immer Abstand, wenn wir in den Wald gehen. Es ist unglaublich, was für Holz Kinder manchmal anschleppen können. Also gestern war so ein Balken, so ein Holzstück, ne? Levi so klein. Und er, Papa, den will ich nach Hause nehmen. Sagen, Levi, das geht gar nicht. Okay, da hatten wir eine kleine Diskussion wieder. Wir haben unseren Kindern beigebracht, mit Stöcken aufzupassen, weil sie wehtun können. Manchen Christen muss man beibringen, dass ihre Worte wie Stöcke sind, die die Seelen von Menschen kaputt machen. Und übrigens können auch unsichtbare Gedanken viel Schaden anrichten. Bei einem selber, vielleicht auch bei anderen. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Hier ist eine Menge von Sehen die Rede, ihr Lieben. Besonders, Jesus sagt, es ist erstaunlich, dass ihr diesen Splitter überhaupt sehen könnt, und ihr habt einen Balken vor Augen und ihr seht diesen Splitter trotzdem. Wie ist das möglich? Der Grund ist, weil man auf der Suche ist nach einem Splitter. Man sucht den Splitter. Kennt ihr noch das Spiel? Finde den Fehler. Man sucht nach Fehler. Wenn wir nach Fehlern suchen bei anderen, wir finden sie. Wenn ihr bei mir nach Fehlern sucht, ihr werdet sie finden. Verbringt mal einen Tag mit uns als Familie. Ihr werdet Fehler finden. Wie ich reagiere, wie ich ticke, was ich manchmal sage. Gut, es wird besser, ich bemühe mich. Amen, Halleluja. Es wird besser. Das sagt mir auch Sarah, es wird besser. Wenn wir einen Fehler finden möchten, finden wir ihn. Jesus sagt, was siehst du den Splitter bei deinem Bruder, deinen eigenen Balken siehst du nicht? Wisst ihr, ein Holzsplitter und ein Holzbalken besteht aus demselben Material. Du siehst bei deinem Bruder oder bei deiner Schwester Holz und du hast selber Holz. Es ist aus der gleichen Substanz, nur bei deinem Bruder weniger, bei dir viel mehr. Tony Evans sagt so schön, die Summe von vielen Splittern ergibt einen Balken. Autsch. Hast du ein paar Splitter in deinem Auge? In deinem Leben? Also, wenn ich mein Leben anschaue, dann sehe ich manchmal den Balken.
da sehe ich nicht nur einen Splitter. Da sehe ich ein Holz manchmal, was ich hinter mir her schleppe. Dinge, die nicht in Ordnung sind. Gedanken, die ich habe über andere. Hast du immer gute Gedanken über andere? Oh. Wenn wir darüber sprechen, stell dir mal vor, unsere Gedanken, die wir alle hätten, die würden auf einer Leinwand projiziert werden. Und dass alle das sehen. Ich meine, aber was meinen wir? Jesus sieht alle unsere Gedanken. Bei ihm läuft ein Film ab, was sich hier drin abspielt. Und wir können nach außen so viel tun und toll sein. Entscheidend ist doch, was in unserem Herzen passiert. Amen. Und das will Jesus verändern. Und diejenigen, die jetzt meinen, jetzt könnt ihr sagen, ja klar, hab ich doch gesagt, wir dürfen ja nicht richten, wir dürfen nicht verurteilen, wir dürfen... Okay, lies doch deine Bibel mal aufmerksam. Diejenigen, die meinen, wir dürfen kein Urteil fällen über eine Person, die lesen ihre Bibel nicht richtig. Schaut doch mal in Vers 5, was Jesus sagt. Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge. Jesus sagt, fang bei dir an. Fang bei dir selbst an. Die Lösung besteht darin, sich um die eigenen Charakterprobleme, die eigenen Schwächen, die eigenen Sünden zu kümmern, die uns blind machen, damit wir klar sehen, um anderen helfen zu können, ihre Probleme zu bewältigen. Das ist das Ziel. Wir helfen uns selbst, damit wir anderen helfen können. Wenn wir nur bei anderen dabei sind, dann ist das heuchlerisch und würde niemandem helfen. Ja, es würde sogar Schaden anrichten. Es ist so wichtig und ich hoffe, der Punkt kommt rüber, ihr Lieben. Es ist so wichtig, dass wir nicht eine Haltung haben, ich kümmere mich nur um meine eigenen Angelegenheiten. Und ich überlasse die Leute ihre Sache machen. Ich habe ja kein Recht, da reinzusprechen. Moment mal. Was sagt Jesus, Vers 5? Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Ho, 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 ho. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Wir haben eine Verantwortung dafür, uns gegenseitig zu helfen, ihr Lieben. Ich bin froh, dass Gott sich Gemeinde so gedacht hat. Stell dir mal Gemeinde vor, wo jeder einfach nur kommt und eigentlich ein Desinteresse. Eigentlich lebt doch einfach, ist doch egal. Hey, ich will in so einer Gemeinde nicht sein. Ich will in einer Gemeinde mit Menschen unterwegs sein, die mich lieben und die in mein Leben hineinsprechen, wenn es in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Amen. Weil es Freunde sind, weil es Familie ist, weil es Menschen sind, die mich lieben. Aber ich muss mich erst um meinen eigenen Splitter kümmern, oder meine Balken, meine vielen Splitter, damit ich anderen helfen kann. Wir kennen das von Fliegen, vom Flugzeug. Wir kennen das Bild, ganz berühmt. Uns wird immer gesagt, im Falle eines Notfalls, nehmen Sie bitte selber als erstes die Sauerstoffmaske. Das wurde euch jetzt wahrscheinlich wieder gesagt, ne, aus USA. Wird ihr euch wieder sagen, wenn ihr wieder hinfliegt. Ich schalte dabei fast ab, ich kenne das schon. Das ist immer das Gleiche. Aber es ist so lebenswichtig, weil wenn ich nicht atmen kann, kann mein Nachbar auch nicht atmen. Wenn ich mir nicht helfe, dann kann ich niemandem anderen helfen. Joan Owen hat gesagt, der Keim der Sünde ist in jedem Herzen. Der Keim der Sünde ist in jedem Herzen. Daher ist es wichtig, sich zuerst um die eigenen Sünden zu kümmern, Gottes Vergebung zu empfangen. Aber es wäre lieblos, wenn ich dabei stehen bleibe. Es ist keine Liebe, wenn ich dem anderen nicht sage, wenn Dinge im Leben nicht in Ordnung laufen. Es ist keine Liebe. Und das meine ich, dieses Verständnis, ihr Lieben, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ist unfassbar stark verbreitet unter Christen. Man denkt, man liebt nur weil man den anderen nicht zu nahe tritt. Das ist keine Liebe. Das ist purer Egoismus. Das ist Angst vor Konflikten. Das ist Angst davor, dem anderen, dass der andere vielleicht nicht mehr da ist. Aber, sorry, stellt euch mal eine Familie vor. Also stellt euch mal eine Familie vor, Mutter, Vater, Kinder, die sich nicht mehr sagen, wenn etwas schiefläuft in der Familie. Wenn mein Kind einfach machen kann, was ist das? Das ist doch keine Liebe. Familie, der Schutzraum der Familie ist doch da auch dafür da, dem anderen zu sagen, hey, das war jetzt aber nicht so prickelnd, wie du das formuliert hast. Ich bin froh, hey, ich bin froh, meine Frau. Wisst ihr warum? Unter anderem, weil sie mir liebevoll sagt, Jürgen, so wie du das gesagt hast, es war nicht okay. So wie du mit der Person umgegangen bist, war nicht okay. Ich bin dankbar. Am Anfang dachte ich, boah, das kann nicht sein. Hey, du kannst mir doch nicht so viel kritisieren. Es gibt doch gar nicht die ganze Zeit einen laufenden Band. Ständig irgendwo, irgendwie irgendwas. Es wird besser. Amen. Und ich glaube von ganzem Herzen, mit der Kraft des Heiligen Geistes werden Dinge wirklich besser. Schaut in Galater 6, Vers 1. Wir haben eine Verantwortung füreinander, heißt es. Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann sollt ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesen Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Jesus sagt, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Es geht darum, den Menschen nicht zu erzählen, was sie falsch machen. Es geht darum, den Menschen zu helfen, es richtig zu machen. Und das Evangelium von Jesus Christus zeigt den Menschen nicht nur, dass sie Sünder sind, es zeigt den Menschen auch, wie sie von Sünde frei werden. Und als Gemeinde möchten wir Menschen nicht nur erklären, wie Gott sich Beziehung vorstellt, wir möchten Menschen helfen, Heilung und Durchbrüche zu bekommen in ihren Beziehungen. Es wird so viel erklärt, was wichtig ist. Aber es wird so wenig geholfen, wie es richtig gemacht werden kann. Wisst ihr? Wir möchten Menschen nicht nur kritisieren, wir möchten konstruktiv kultivieren. Und in unserer Familie haben wir eine Menge Beispiele manchmal dafür, wo Dinge auch mal schief laufen können. Und dann setzen wir hin und analysieren wir manchmal die Situation. Was ist passiert? Warum hier? Aber das bleibt dabei nicht stehen. Wisst ihr, wir schmieden Pläne, wie es besser werden kann, wie Familienkultur besser werden kann. Aber der beste Plan nützt gar nichts, wenn ich es nicht umsetze. Und am schlimmsten sind die, wenn ich herumlaufe und die anderen immer an ihre Pflichten erinnere. Wir haben doch gesagt, hier, wir sollten so. Ich fange bei mir an. Ich bin ein Vorbild. Und wenn ich meine Themen mache, dann kann ich auch anderen helfen, das Gleiche zu tun. Jesus sagt, dann wirst du klar sehen. Wenn ich klar sehe, weiß ich, in welche Richtung ich gehe. Und wenn ich weiß, in welche Richtung ich gehe, kann ich auch anderen helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Und manche sind für die eigenen Sünden blind oder blind geworden und versuchen, an anderen herumzudoktern. Jesus sagt, das ist Heuchelei. Authentisch ist, wenn du dich um deine eigenen Themen kümmerst, dann bist du in der Lage, dich um die Themen der anderen zu kümmern. Aber das bedeutet nicht, versteht mich nicht falsch, dass wir erst, wenn wir in Anführungsstrichen fertig sind, uns um andere mitkümmern. Nein, es ist ein Prozess. Gott hilft mir und ich helfe dir gleichzeitig. Ich werde sehen, wer Hilfe braucht, aber ich werde auch sehen, wer meine Hilfe nicht möchte. Und jetzt sagt Jesus etwas sehr Interessantes. Vers 6. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Hallo? Was sagt Jesus? Stell dir mal vor, Jesus würde heute predigen. Ich glaube, eine Menge Leute werden, okay, also die, was heißt das? Hast du dich schon mal gefragt, was das heißt? Es ist sehr unterschiedlich, wie das ausgelegt wird. Sehr unterschiedlich. Und vieles, es geht auch, die meisten gehen, dass wir unser, das Evangelium nicht für die, an die weitergeben sollen, die es nicht wollen, die es nicht verstehen, die es nicht nehmen. Ich finde die Auslegung von Tony Evans super. Du gibst nichts, was wertvoll ist, denen, die nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Das ist eigentlich der Kern des Textes. Du gibst Schweinen keine Perlen, weil die Schweine wissen nicht, wie sie mit Perlen umgehen sollen. Ist doch logisch. Du gibst etwas Wertvolles keinem Hund, weil der Hund es zerreißen und zerbeißen würde. Und ihr Lieben, hier ist nicht von Schoßhündchen die Rede. Damals gab es das so noch nicht. Das waren wilde Tiere. Hunde waren wilde Tiere. Und ein Kommentator bringt Sprüche 23, Vers 9 mit Matthäus 7, Vers 6 in Verbindung. Er sagt Folgendes, schaut mal. Verschwende deinen guten Rat nicht an oberflächliche Menschen, die ihn doch nicht zu schätzen wissen. Hey, das, wisst ihr, das entspannt mich. Ich sehe eine Menge bei Menschen, die manchmal nicht so gut laufen. Dinge, die nicht gut laufen. Aber ich laufe nicht zu jedem, sondern hey, weißt du, hier und da und guck mal da, könntest du vielleicht. In den letzten 2 Jahren habe ich eine Menge beobachtet, wo es bei Leuten kritisch wird. Aber ich laufe nicht überall hin und sage, hey, du müsstest mal wieder dies und du müsstest mal wieder das. Nee, wenn sich Gespräche ergeben und wenn Leute offen sind, gebe ich gerne meinen Rat weiter. Manchmal spreche ich auch Dinge an. Aber wisst ihr, ich kann ganz entspannt sein, weil wenn jemand den guten Rat eines Bruders oder einer Schwester nicht möchte und sich umdreht, dann sage ich, keep going. Das ist deine Sache. Das ist deine Sache. Ich habe dafür keine Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung, wenn du mit mir darüber reden willst. Ich weise dich auf die Dinge hin. Ich komme dir ins Gespräch. Ich suche vielleicht auch das Gespräch. Aber wenn du sagst, nein, mit mir nicht, dann sage ich, hey, wie heißt das so schön? Verschwende deinen guten Rat nicht an oberflächliche Menschen. Okay, dann bin ich raus. Gott wird seine Gnade, und das ist schon ein krasser Gedanke, er wird seine Gnade nicht denen geben, die nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und Gott wird seine Wahrheit nicht denen offenbaren, die sie mit Füßen treten. Er wird es nicht tun. Puh, jetzt sind wir da angekommen. Ich möchte euch zum Schluss, es ist schon als harter Tobak, aber wisst ihr, ich ende jetzt nicht einfach so, sondern ich gebe euch, wie man die Wahrheit kommuniziert, ohne zu verurteilen, 10 praktische Tipps. Ich habe übrigens alles hier auf das Studienmaterial, auch diese 10 praktische Tipps, ein paar Fragen und so weiter. Ich habe es ein bisschen verändert auch. Nehmt es euch mit am Ausgang hier vorne gleich, vertieft die Sachen und arbeitet mit diesem Material. 10 praktische Tipps. Das erste ist, vertraue Gott. Wenn jemand da ist, wenn du mit jemandem sprichst, wenn du jemanden kennst, der vielleicht nicht, wo sich sein Leben nicht so gut entwickelt und wo du etwas auf dem Herzen hast für eine Person, dann erstmal grundsätzlich vertraue Gott in dieser Angelegenheit. Er kümmert sich. Er liebt die Person mehr, als du sie jemals lieben kannst. Das hat mir mal geholfen. Wisst ihr, manchmal mit Kindern kommt man an Situationen, wo du denkst, ach Gott, es wäre so gut, wenn sich das verändert. Ne? Und da hat Gott zu mir mal gesagt, weißt du Jürgen, ich weiß, du liebst deinen Sohn, aber ich liebe meinen Sohn mehr. Also, mein Sohn ist auch sein Sohn. Ich liebe ihn mehr, vertraue ihm. Zweitens, bete für die Person. Fang an zu beten. Fang an, für einen Menschen zu beten, wo du merkst, der ist irgendwie, das ist schwierig im Leben. Da entwickeln sich die Sachen nicht so gut. Da müsste mal vielleicht mal was angesprochen werden. Bete für die Person. Wie viel Raum nimmt das Gebet für eine andere Person in unserem Leben ein? Wie viel Raum nimmt Gebet für Menschen im Leben ein, die vielleicht gerade im Glauben nicht so frisch unterwegs sind? Drittens, bete für Weisheit und Liebe. Also bete nicht nur für die Person, sondern bete auch für dich. Ne? meine Eltern haben mir eingebracht, weißt du, sprich immer mit Gott vorher, bevor du mit deinen Kindern sprichst. Also sprich viel mit Gott und dann kannst du auch was sagen. Viertens, überprüfe deine Motive. Warum möchte ich was ansprechen? Bin ich verletzt? Bin ich enttäuscht? Hat mir jemand auf den Fuß getreten? Was ist mein Motiv? Fünftens, frag Gott, wann es dran ist, es anzusprechen. Frag ihn, er kennt den besten Zeitpunkt. Nicht immer sofort. Sechstens, hab Mut. Hab Mut, Dinge anzusprechen. Siebtens, stell nachdenkliche Fragen. Versuch, den Kontext kennenzulernen. Warum triffst du jetzt diese Entscheidung? Warum möchtest du dich jetzt von der Person trennen? Was bewegt dich gerade? Was beschäftigt dich? Was ist dein Ziel? Bist du hierher gekommen, wo du jetzt bist? Achtens, hör zu. Neuntens, biete deine Unterstützung an. Zehntens, sei bescheiden. Demut. Komm nicht mit der Wahrheitskeule, komm mit der Liebeskeule. Sei demütig. Das ist keine Garantie, dass Menschen die Wahrheit hören wollen. Aber das ist von meinem Verständnis, natürlich, das ist noch längst nicht fertig. Da könnte man jetzt Bibelstellen versehen und was weiß ich. Noch viele, viele weitere Möglichkeiten. Ihr habt vielleicht noch andere Tipps. Von meinem Empfinden sind das so die Sachen, wo ich sage, das ist ein gutes Vorgehen, mit Menschen in Prozesse reinzugehen. Und am besten, ihr Lieben, und das ist meine zunehmende Überzeugung, hast du Leute, mit denen du unterwegs bist, mit denen du Glauben teilst und lebst. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Kleingruppen, wir brauchen Jüngerschaftsprozesse. Und wenn ich euch erzählen würde, was ich in den letzten Wochen erlebe in Jüngerschaftsprozessen, dann würdet ihr in 3 Stunden hier noch sitzen. Das tue ich jetzt nicht. Aber wir werden es in Zukunft noch hören. Gott hat zu mir gesagt, fang an, dich in einzelne Menschen zu investieren, die ich dir zeigen werde. Und was ich erlebe mit den Menschen, ist phänomenal. Wir brauchen gelebte Jüngerschaft, ihr Lieben. Nicht nur Blabla, sondern Beziehungen, die miteinander Themen bewegen, mit dem Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Vater, danke dir. Danke dir für dein Wort. Danke dir für deine Wahrheit. Danke dir für deine Klarheit. Und Herr, ich bete jetzt einfach für die, die vielleicht auch Verletzungen erlebt haben, die von Menschen enttäuscht wurden, wo Dinge auch angesagt wurden, die nicht gut sind, in einer nicht guten Weise. Vielleicht trägst du Verletzungen mit dir. Und ich bete jetzt in Jesu Namen um Heilung und Wiederherstellung. Ich bete für Prozesse der Wiederherstellung. Und vielleicht warst du selbst verurteilend, hast gerichtet. Ich bete auch da um Prozesse der Vergebung, Prozesse des Loslassens. Heiliger Geist, du bist hier und du wirkst unter uns. Du möchtest uns erfrischen, erneuern. Du möchtest uns mit deiner Wahrheit reinigen und du möchtest uns stark machen in dieser Welt, die so voller am Richten ist, am Verurteilen, überall, wo man hinkommt. Und dass du uns als deine Gemeinde helfen möchtest, in diesem Thema biblisch und richtig umzugehen, wie wir hier eine Kultur und eine Familie aufbauen, wo Menschen heil werden können, wo Menschen frei werden können, wo Menschen die Wahrheit erkennen, wo sie vielleicht auf Abwägen sind, wo sie vielleicht denken, ich bin im Recht, aber wo deine Wahrheit in Liebe, in Klarheit, in Demut, in Freundschaft wirklich platziert wird im Herzen, dass Menschen frei werden vom Egoismus, frei werden von Selbstzentriertheit, frei werden von Passivität, frei werden von jeglicher Sünde, Frei werden von Hochmut, von Stolz. Frei werden von all den möglichen Dingen, die unser Leben manchmal gefangen halten wollen. Wo wir charakterlich manchmal Veränderung brauchen. Dass wir Heilung erleben und frei werden. Und danke, dass du hier jetzt in diesem Augenblick wirken möchtest. Danke, dass du wirkst. Danke, dass du schon durch die Predigt gewirkt hast. Danke, dass du dein Wort bestätigst durch Zeichen und Wunder, dadurch, dass Menschen das erleben, wie sie ein anderes Leben leben, eine andere Sicht auf andere haben und selber Heilung erleben, da wo sie verurteilt wurden. Ich möchte uns ermutigen, vielleicht, dass jetzt auch Leute aus dem Ministry-Team, dass ihr nach vorne kommt. Stell dich einfach gerne nach vorne. Und wenn Leute hier sind, wo du sagst, ich möchte Gebet, ich möchte Dinge bereinigen, ich möchte den Gedanken loswerden, ich möchte die Person loslassen, dann möchte ich dich einladen. Komm nach vorne, mach Dinge fest. Lass für dich beten. Ja, lass für dich beten. Vielleicht stehen wir einfach dazu auf, alle gemeinsam jetzt noch. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Lied singen. Und während wir das Lied singen, komm nach vorne, lass für dich beten und lass dich segnen.